Ich freue mich sehr, dass ich heute Morgen darf bei euch sein darf, hier im EGW Ostermundig, an dem letzten Sonntag im Juni bereits. Wir haben Mitte Jahr. Unglaublich, einmal bei mir, wie schnell das erste halbe Jahr vergangen ist. Der Daniel hat schon angekündigt, ich tue das Alterszentrum Mattenhof in Stadt Bern leiten. Ich bin seit 12 Jahren dort. Meine geistige Heimat ist in Rethegen-Diessbach. Ich wohne auch dort in der Nähe in Grossaffoltern. Bei Kuraten habe 2 erwachsene Kinder. So viel zu mir. Ich will nicht viel Wort verlieren über mich, aber einfach, dass ihr mich irgendwie auch ein bisschen herentun könnt. Und das Alterszentrum Mattenhof ist ja ein christliches Sozialwerk von der Rethegen Bern. Mit 41 Bewohnern, mit 60 Mitarbeitern. Und für mich ist das inzwischen viel, viel mehr als nur eine Arbeitsstelle. Es ist für mich eine Lebensaufgabe geworden, etwas Wunderbares, dass ich dort hier darf wirken, mitwirken und vorangehen, auch mit Gott zusammen. Das ist etwas Wunderschönes. Ja, heute Morgen habe ich die Jahreslosung mitgenommen. Ich weiss nicht, ob ihr euch schon mit dieser beschäftigt habt. Und wenn ihr euch noch nicht damit beschäftigt habt, dann vielleicht heute ein Stück. Es macht auch nichts, wenn ihr jetzt die das erste Mal gehört, dass das die Jahreslosung ist. Aber vielleicht habt ihr euch schon ein paar Gedanken gemacht im Vorfeld. Ich habe euch gesagt, morgen ist genau Mitte Jahr. Und das heisst, im Alterszentrum Mattenhof gibt es den Halbjahresabschluss. Und der sagt etwas darüber aus, wie wir geschafft haben, wie die Finanzen stehen, wie die Pflegestufe steht. Ja, einfach wie es uns geht. Und genau das, ja, wir haben morgen Mitte Jahr, genau das machen wir heute Morgen auch. Wir ziehen mal Bilanz über die Jahreslosung und schauen und prüfen vor allem, wie prüfen wir eigentlich? Wie geht es uns eigentlich mit dem Prüfen? Und ich habe mir während dem Singen kurz überlegt, es sind ein paar Lieder gewesen, die ich das erste Mal gehört habe. Und wenn ich so Lieder singe, die ich das erste Mal höre, dann kommen Sachen vor, die ich heute prüfen muss. Oh, kann ich das von ganzem Herzen singen? Also es gibt keinen Ort, wo ich lieber wäre als bei dir. Ist das immer so bei mir? Also ich bin gerade sofort im Prüfen. He? Ich tue nicht prüfen, ob das theologisch alles stimmt. Das ist nicht meine Aufgabe. Aber ich prüfe es rein, ich reflektiere. Und ich denke, wir prüfen ganz viel. So ad hoc, spontan, sind wir ganz viel am Prüfen. Immer und immer wieder. Aber heute geht es darum, wie prüfen wir unseren Glauben? Wie kommen wir voran unserem Glauben? Wie haben wir am Schluss einen gesungen, guten Glauben? Um das geht es heute Morgen. Um 140 nach Christus hat es in Rom einen Mann gegeben. Und der hat Markion geheissen. Der Markion, der war Begründer von einer grossen sektiererischen Bewegung. 140 nach Christus. Das war nicht lange her. Und schon hat es eine grosse sektiererische Bewegung gegeben. Auf der Basis der Briefe von Paulus hat er eine Lehre entwickelt, die viele Menschen geglaubt haben. Leider. Und die Hauptaussage von seiner Lehre war, wie kann der Gott vom Alten Bund, vom Alten Testament, oder damals noch vom Tanach, der gleiche Gott sein wie der vom Neuen Bund, vom Evangelium, vom Neuen Testament. Es ist so weit gegangen, dass der Markion Yahweh als Demiurg, als reiner Schöpfergott und auch als böser Gott bezeichnet hat. Der hat keine Beziehung mit dem guten Gott aus dem Neuen Testament. Und der gute Gott, der sei in Form von Jesus auf die Welt gekommen. Also es war so eine Zweigötterlehre gewesen, die Markion entwickelt hat. Und was er auch gemacht hat, er hat Jesus vom Judentum abkoppeln. Er hat 10 Briefe genommen von Paulus, hat die gekürzt, das, was ihm passt hat, hat er genommen. Er hat noch das Lukas-Evangelium genommen und den Rest hat er verworfen. Und noch bevor es das Neue Testament hat gegeben, hat der Markion sich selber eins gemacht. Er hat alle Verweise auf die Juden gestrichen und er ist der erste richtige Ketzer und Heretiker geworden von der Menschheit. Er hat ganz viele Anhängerinnen und Anhänger gewonnen und seine Lehre ist bis ins 6. Jahrhundert geblieben, in grösseren und kleineren Gemeinschaften, ist gelebt worden, bevor sie dann zerbrochen ist, aber sie hat natürlich nachhaltig gleich leider auch geprägt. Der Markion, der hat mit seinem Markionismus dem damals jungen Evangelium einen richtigen Stresstest beschert. Und die Kirche hat auf das aber schnell den Kanon vom Neuen Testament festgelegt. Also, welche Bücher dort drinnen sollen vorkommen. Und man sagt heute, dass die Irrlehre von Markion Auslöser war, für das Neue Testament zusammenzustellen. In allem Schlechten gibt es eben auch Gutes. Die denken jetzt vielleicht, ja, wer hätte dem Markion nur glauben können? Warum Menschen solchen Bewegungen nachfolgen, das ist immer eine komplizierte und komplexe Sachlage. Ganz sicher war es damals die politische Situation, die Einfluss genommen hat, auch die jüdischen schlimmen Kriege und überhaupt auch die Juden, die Jesus damals verworfen haben und ans Kreuz gebracht haben, schlussendlich. Und der Markion, der hat seine Lehre ganz fest auf Jesus konzentriert und eben der Tanach als böses Buch und die Juden als böses Volk verworfen. Das ist lang her. Aber etwas ist nicht lang her. Vor nicht einmal 100 Jahren haben viele Christen in Deutschland gemeint, der Adolf Hitler sei ein Gnadengeschenk von Gott. Unter dem starken Einfluss vom Nationalsozialismus ist die Lehre entstanden, dass das Christentum von allem Jüdischen gereinigt werden muss. Es ist damals in Berlin so ein grosses christliches Institut entstanden zur Erforschung und Beseitigung des jüdischen Einflusses auf das deutsche christliche Leben. Das Institut hat ein gekürztes Neues Testament herausgegeben, wo alle hebräischen Bezüge und Wörter wie Amen, Hosianna, Halleluja nicht mehr vorkommen. Und es ist sogar gelehrt worden, mit aller Ernsthaftigkeit, dass Jesus ein Arier war. Die Galiläer waren so ein arischer Stamm, vergleichbar mit dem gallischen Dorf bei Asterix und Obelix. Ein arischer Stamm umgeben von Juden in diesem jüdischen Herrschaftsgebiet und denen sind in das mosaische Gesetz und der mosaische Glaube mit Druck aufgezwungen worden. Sie sind unterdrückt worden von den Juden und Christus ist also nicht Spross und Vollender vom Judentum, sondern ihren Todfind und Überwinder. In vielen Predigen hat man damals in Deutschland gehört, Jesus und sein Kreuz kann man nur wahrlich lieben, wenn man das Volk der Juden hasst. Tausende von deutschen Christen und auch noch Christen von anderen Ländern sind dieser falschen Lehre erlegen. Ja, warum erzähle ich das? Tendenzen zu sonderbaren Verständnissen von Bibel und der Lehre gibt es bis heute. Vielleicht auch bei mir und bei dir, wer weiss. Und gerade als ich jung war, habe ich etwa die ganz schlimme Sachen gehört, zum Beispiel über das Schlagzeug im Lobpreis, über das Klatschen während dem Singen. Schon um das Aufstehen während dem Singen ist ein bisschen bei denen hat es sauer aufgestossen. Und bis heute ringen wir um so Themen, die polarisieren und die man achtsam anschauen muss, damit man nicht abweicht vom Guten, vom Evangelium. Wir gehen nochmal ein bisschen zurück, nämlich vor der Reformation, die 1519 angefangen hat, ist die einzige Quelle für gläubige Christen damals der Klerus gewesen, also die geistliche und religiöse Obrigkeit, die Zugang zur Bibel hatte. Dann musste man einfach glauben, was sie sagen. Die Geschichte zeigt, wie falsch die oft gelegen sind und wie sie oft auch manipuliert haben zum Vorteil von ihrer Macht. Und heute? Wie ist es heute? Heute sind wir im totalen Gegenteil. Heute haben Christen eigenständig Zugang zu tausenden Lehrmeinungen, christlichen Überzeugungen, Ansichten, ungefiltert, ohne dass irgendwie ein Rabbi oder ein Pfarrer dazwischen geschalten ist. Man kann Tagungen besuchen, man kann Seminare besuchen, Konferenzen, Bücher, Predigen, Magazine mit einer Unmenge von Artikeln. Wir haben das Idea Spektrum abonniert daheim, das ist ein gutes Heftchen, aber ich komme nicht nachher, das zu lesen. Das kommt ja jede Woche. Da kann man sich schon eindecken, wahnsinnig, mit so guten, spannenden Berichten. Und die Berichte gehen meistens darum, wie funktioniert Glaube, wie funktioniert eine Ehe nach Gottes Sinn, wie tut man Kinder ziehen. Wahnsinnig viele Beratungen und es vergeht kein Tag, wo nicht ein christliches Buch veröffentlicht wird und dutzendweise Beiträge auf YouTube erscheinen. Also das haben wir uns wahrscheinlich noch nie überlegt, aber so einen grossen Zugang zu christlichen Lehren und Meinungen hat der Mensch in seinem ganzen Bestehen noch gar nie gehabt. Das ist ein Phänomen von unserer Zeit. Und darum ist die Jahreslosung so wichtig. Wie prüfen wir denn die ganze Sammlung von solchen Sachen? Wie prüfen wir das zugunsten von einem guten, gesungen Glauben. Der Klerus, der heisst heute eben nicht mehr Klerus, sondern vielleicht Bill Johnson, Johannes Hartl, Joyce Meyer, Rick Warren, Max Lugado, all die Prominenten. Ich finde die nicht schlecht, he? Versteht mich nicht falsch. Aber wenn wir denen einfach blind vertrauen und nicht prüfen, ist das auch nicht unbedingt gut. So wie, ich denke gerade an Amerika, die dem Trump blind vertrauen, könnte auch schwierig werden, allenfalls. He? Und reden wir schon gar nicht von all diesen Fake News, die kursieren. Mir schreckt das weniger als viel mehr, wie viele Regierungen und gestandene Menschen, auch Christen, einfach diesen Fake News folgen und Glauben schenken. Also ihr seht, die Frage ist doch immer wieder, was und wer von dem allem, was auf uns einprasselt, was hilft uns, einen gesunden Glauben zu entwickeln und zu behalten. Prüfe alles und das Gute behalte. Prüfen und das Gute behalten heisst, einen gesunden Glauben haben. Schauen wir doch zusammen mal an, wo der Vers steht. Wir schauen noch ein bisschen die Umgebung an von diesem Vers. 1. Thessaloniker 5, von 15 bis 22, möchte ich euch gerne vorlesen. Keiner von euch soll Böses mit Bösem vergelten. Bemüht euch vielmehr darum, einander wie auch allen anderen Menschen Gutes zu tun. Freut euch zu jeder Zeit, hört niemals auf zu beten. Dankt Gott, ganz gleich, wie eure Lebensumstände auch sein mögen. All das erwartet Gott von euch, und weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, wird es euch auch möglich sein. Lasst den Geist Gottes ungehindert wirken. Wenn jemand unter euch in Gottes Auftrag prophetisch redet, dann geht damit nicht geringschätzig um. Prüft jedoch alles und behaltet das Gute. Das Böse aber ganz gleich in welcher Form sollt ihr meiden. Ja, das ist fein ein bisschen Katalog an Erwartungen, die der Paulus uns da stellt. Gut zu tun, sich immer freuen, beten, Gott danken, egal wie meine Umstände sind, der Geist wirken, prophetisches Reden zulassen, prüfen und das Gute behalten und das Böse meiden. Fein ein bisschen rustig. Also die Jahreslosung steht im Zusammenhang, wenn man das gerade nacheinander liest, vom prophetischen Reden, steht sie im Zusammenhang möglicherweise mit dem prophetischen Reden. Das soll man zulassen und nicht geringschätzig damit umgehen, aber prüfen. Und zur Zeit von Paulus hat man prophetisches Reden bezeichnet, auch zum Beispiel, wenn jemand predigt. Dann hat man das auch schon gesagt, das ist prophetisches Reden. Der Paulus sagt im 1. Korinther, das prophetische Reden soll eine Gemeinde erbauen, ermutigen und trösten. Und ich erlaube mir, den Bogen wirklich heute aufzutun, ob ich eine Predigt höre, ein Buch lese, mit jemandem reden, eine Idee oder einen Eindruck bekomme, im Hauskreis austauschen, in der Gebetsgemeinschaft bin mit anderen oder was auch immer. Gott kann durch Menschen, durch Medien, durch Gedanken zu mir reden. Muss aber nicht, kann. Meine Seele kann aber genauso laut brüllen und mich täuschen. Also ist alles, was wir uns mit Gott, mit Jesus, mit dem Glauben beschäftigen, zum Prüfen. Alles ist zum Prüfen. Aber die grosse Frage, wie prüfen wir? Was ist unser Maßstab? Daniel hat es wunderbar eingeleitet. Mit diesen Bildern. Wunderschön, mit diesem Maßstab. Jeder und jede von uns ist selber verantwortlich, zu prüfen. Wir können das nicht abdelegieren. Wir sind für die Gesundheit von unserem Glauben sind wir selber verantwortlich. Also wie prüfen wir? Ich bringe noch ein weiteres Bild. Und zwar haben wir in der Pflege verschiedene Bluttestgeräte. Und wir tun die Bluttestgeräte, wir müssen die regelmässig justieren und kalibrieren. Und wir sagen dem auch Eichen. Vielleicht habt ihr das auch schon gehört. He? Wir haben eine sogenannte Eichpflicht, damit Messgenauigkeit immer maximal ist. Und dafür gibt es solche Kontrolllösungen, die man braucht für Seichen. Und wie eichen wir eben uns? Was ist unsere Kontrolllösung, damit wir richtig justiert sind? Unsere Kontrolllösung ist doch eigentlich Gottes Wort. Aber was ist denn Gottes Wort? Menschen finden Verse im Alten Testament, die man brauchen kann für gewalttätiges Leben. Andere finden in den Worten von Jesus Begründungen zu gewaltfreiem Leben. So kann man ganz viele Themen gegeneinander bringen und von beiden Seiten kommt die Begründung, es ist biblisch. Es steht so in Gottes Wort. Ist jetzt die Bibel wirklich eine verlässliche Quelle zum Prüfen? Man kann alles begründen und man kann Versen und Botschaften aus dem Zusammenhang herausnehmen und passend machen für meine Meinungen. Das ist sehr, sehr gebig. Das ist aber nicht Prüfen. Das geschriebene und gedruckte Wort von Gott wird erst dann zum Wort Gottes, wenn Gott selber durch das Wort zu mir redet. Wenn Gott schweigt, dann ist die Bibel ein totes Buch. Und wir haben ja keine Buchreligion, wir beten kein Buch an, sondern wir glauben an einen lebendigen Gott, der sich durch die Bibel offenbart. Also wenn ich sage, es steht so in der Bibel, dann ist das nicht die beste, empfehlenswerteste Kontrolllösung. Ihr seid jetzt vielleicht schockiert, aber wisst ihr, was Jesus zu den Schriftgelehrten hat gesagt? Schriftgelehrte, das sagt ja schon viel aus. Die sind eigentlich gelehrte Schrift. Und Jesus hat ihnen gesagt, ihr irrt euch, weil ihr die Schrift nicht kennt. Ja, also, dann musst du halt nur ein bisschen mehr Bibel lesen und Bibel genug kennen. Dann sagt ihr das Jesus sicher nicht. Aber eben, wie gesagt, Schriftgelehrte heisst, die sind von klein auf in die Rabbinerschule gegangen, von klein auf, und haben die Bibel auswendig gelehrt. Die haben alles gekannt. Also damals der Teil der Bibel, den es gegeben hat. Also, Jesus meint nicht, lese mal ein bisschen mehr Bibel, du Schriftgelehrte. Nein, er wirft ihnen vor, dass sie das falsche Verständnis haben. Sie haben die falsche Brille auf der Nase. Sie haben mit dem Grundverständnis von Schrift ein Problem gehabt. Man kann also die Bibel auswendig können und sie gleich total falsch verstehen. Es ist ja so. Also, wir sind noch nicht wahnsinnig weit gekommen heute in dieser Predigt. Wie prüfen wir? Ich hoffe, wir kommen da weiter. Habt nicht Angst, ich habe drei Kontrolllösungen mitgenommen. Ohne Anspruch, dass die drei Kontrolllösungen vollständig sind, aber ich werde euch die drei einfach mitgeben. Die erste Kontrolllösung, wie wir prüfen können, und die wichtigste, Jesus Christus. In der Bibel wird Jesus Christus als Gottes Wort, als Logos bezeichnet. Also Jesus ist Gottes Wort. Gott hat sich durch seinen Sohn der Welt vorgestellt und greifbar gemacht. Gott sagt, wenn ihr wollt wissen, wer ich bin, wenn ihr wollt wissen, was mir wichtig ist, was meine Wahrheit ist, dann erkennt ihr das in Jesus Christus. Er ist die vollkommene Enthüllung von Gott. Der Paulus beschreibt das wunderbar im Kolosser 2,9. Er sagt nämlich dort, denn in Christus wohnt die ganze Fülle Gottes leibhaftig. Nicht nur ein Teil vom grossen Puzzle, nicht nur ein Mosaiksteinchen. Nein, Jesus ist die Fülle der ganzen Offenbarung von Gott. Komplett. Alles, was man von Gott muss wissen und verstehen, zeigt sich in Jesus. Jesus ist das Zentrum, die Mitte von unserem Glauben. Gott ist nie anders als so, wie er sich in Jesus Christus zeigt. Und ich rate euch dringend, schlückt die Kontrolllösung ab. Es ist die wichtigste. Und darum ist es so wichtig, dass wir das Leben und Wirken von Jesus kennen. Nur durch ihn können wir alles andere in der Bibel besser verstehen und in einem grösseren Zusammenhang sehen. Darum ist es fatal, irgend aus einer Geschichte oder aus einem Vers aus dem Alten Testament eine Lehrmeinung abzuleiten. Warum? Weil nichts mit Jesus aus seiner kompletten Offenbarung von Gott gleichzusetzen ist. Ich nehme an, wegen dem gibt es auch vier Evangelien. Es gibt ja nicht vier Apostelgeschichten. Es gibt auch nicht vier Offenbarungen. Es gibt vier Evangelien. Gott ist es so wichtig gewesen, dass wir möglichst breit ins Leben von dem Jesus eintauchen können. Die vier Evangelien zeichnen zusammen ein grosses und sehr deutliches Bild von Jesus Christus. Wenn ich also etwas prüfen will, dann muss ich mich fragen, entspricht das der Lehre und der Glaubenspraxis von Jesus, wie er uns in den Evangelien geschildert wird? Und ihr wisst das auch, zentrale Themen von Jesus sind Liebe, sind Frieden, das Kümmern um arme, um schwache Menschen, zerbrochene Menschen, die Vergebung, das Konfrontieren von mächtigen, von reichen und starken Menschen. Wenn ich mich also eiche mit der Kontrolllösung Jesus, dann ist die Frage, Fördert die Lehre, die Ansicht, die Meinung, die ich damit damit beschäftige, fördert die ein Leben auch als Christsein, das mich zu einem Botschafter von dem Jesus Christus auf dieser Welt macht. Die erste Kontrolllösung. Nummer zwei. Zweiter Maßstab. Früchte, die etwas hat und etwas bringt. Nicht Gaben, nicht übernatürliche Wunder und Heilige, sondern die Früchte von einer Lehre sollen uns ein Massstab sein. Jesus sagt im Matthäus 7, 15 bis 17 Folgendes. Nehmt euch in Acht vor denen, die in Gottes Namen auftreten und falsche Lehren verbreiten. Sie kommen zu euch, getarnt als Schafe, aber in Wirklichkeit sind sie reißende Wölfe. Wie man einen Baum an seiner Frucht erkennt, so erkennt ihr sie an dem, was sie tun. Punkt. Kann man etwa Weintrauben vom Dornbüschen oder Feigen vom Disteln pflücken? Natürlich nicht. Ein guter Baum bringt gute Früchte und ein kranker Baum schlechte. Bewertet eine Lehre nicht nach dem Aufsehen, das sie erregt. Oder nach dem Phänomen, das sie hat, sondern nach der Frucht, die sie bringt. Die Einschaltquote und der Reichtum von Fernsehpredigern sagen noch nichts darüber aus, wie richtig und wahr ihre Lehren sind. Ein christliches Buch, das alle davon schwärmen, das ein absoluter Bestseller ist, ist noch lange nicht automatisch einfach richtig. Es ist noch lange nicht etwas, das die Wahrheit 100% wiedergibt. Es geht nie darum, wie viele Leute das toll finden. Es geht nicht einmal darum, wie viele Wunder oder besondere Sachen durch das passiert sind. Das ist für mich kein Qualitätsmerkmal. Heilige und Wunder sagen noch nichts darüber aus, ob eine Lehre gesungen ist oder nicht. Die Frage ist vielmehr, welche Frucht bringt sie den Menschen, welche Veränderung wird ausgelöst bei den Menschen nachhaltig. Werden die Menschen Jesus ähnlicher? Werden die Menschen Jesus ähnlicher? Oder verändern sich eher Sachen, die bei Jesus sind, auch wenn sie auf der Welt positiv sind? Erfolg, Wachstum, hohe Mitgliederzahlen, Beliebtheit, Liebe als Deckmantel von Sucht nach Bestätigung und Anerkennung. Wie viele Menschen leben Liebe und brauchen eigentlich Anerkennung und Bestätigung? Da nehme ich mich nicht raus. Meine Liebe ist vielleicht auch nicht immer recht. Das sind alles volle Früchte. Nachhaltig verändert werden und gesungen von Menschen ins Bild von Jesus, das sind gute Früchte. Prüfen wir die Lehre nach dem. Wenn wir das überhaupt können. Wir sehen nicht immer die nachhaltigen Veränderungen von allem. Das sehen wir schon nicht. Aber tun wir uns mit dem beschäftigen. Die dritte und letzte Kontrolllösung. Vielleicht kommt ihr da am Anfang noch nicht so nachher, was ich meine, aber keine Angst, das kommt. Schon jetzt und noch nicht. Das ist eine Kontrolllösung, die bei mir fast ein bisschen biografisch ist, weil ich mich viel mit diesem Spannungsfeld auseinandergesetzt habe, aus Gründen, weil ich ging wieder Menschen antreffe, die das ganz anders sehen als ich. Also da habe ich ein bisschen Reibung erlebt, aber das führt zu weit, das alles zu erzählen. Aber wir erleben in der Bibel, in der Kirchengeschichte, aber auch in unserem eigenen Leben bei dir und bei mir, wir erleben immer wieder Sachen, oder wir erleben immer wieder das schon jetzt und noch nicht von der Herrschaft und vom Reich von Gott. Wir erleben auf der einen Seite Gebetserhörungen. Wir erleben, wie Gottes Herrschaft sichtbar da ist. Krankheiten werden geheilt, Depressionen verschwinden, Frieden wird hergestellt. Lebensumstände werden wunderbar verändert. Ein Stück Himmel auf Erde. Immer wieder, ich hoffe, ihr erlebt das zwischendurch auch. Ein Stück Himmel auf Erde. Aber wir erleben auch Gebete, die nicht erhört werden. Schlechtes, das bleibt. Krankheiten, die bleiben. Streitereien, Unfrieden. Die gleichen bleibenden, schwierigen Lebensumstände. Ein scheinbar verschlossener Himmel. Auch das passiert. Wie finden wir einen Weg, mit dem umzugehen? Weil Gott mutet uns auf der Welt das schon jetzt und noch nicht nebeneinander zu. Bis wir mal bei ihm sind, Der Paulus beschreibt im Römerbrief das Miteinander von schon jetzt und noch nicht wunderbar. Ich finde das so ein starkes Wort, das er hier hat. Im Römer 8, 21 bis 23 bekannt. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar mehr, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat. Wir können sagen, ja, aber Gott, ich bin ja schon neu geboren. Ich habe den Heiligen Geist. Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Galater, hä? Aber wenn das so ist, warum erlebe ich denn noch so schlimmes Zeug? Und Paulus gibt hier die Antwort. Sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Der erste Teil vom Erbe haben wir und der zweite noch nicht. Schon jetzt und noch nicht. Der Paulus beschreibt hier, dass schon ganz viel passiert ist, aber eben noch nicht alles. Warum immer noch krank? Warum immer noch Leid? Warum immer noch Streit? Warum immer noch Unfrieden? Das Seufzen kommt aus dem schon jetzt und noch nicht. Das ist die Definition von dem Seufzen. Gott weiss um unser Seufzen und er mutet uns das, wie gesagt, zu. Jubeln und seufzen. Das ist das Leben für uns hier auf dieser Erde. Und wir dürfen wissen, Gott leidet mit uns. Er ist mit uns im dunklen Tal. Das ist ganz sicher. Und hundertprozentige Heilung erlangen wir definitiv, wenn wir sterben und heimgereicht werden von unserem Vater. Und das erlebe ich im Mattenhof immer wieder, wie sich Menschen freuen auf das Heimgehen, auf das Wiederhergestelltsein. Und ich freue mich immer, dass ich die 95- bis 100-jährigen alten Menschen, die gezeichnet sind von Krankheit, im Himmel näher so sehen darf. Ja, einfach vital und jung wie ein Reh am Umgumpen, oder? Da freue ich mich drauf, die Menschen so dürfen zu sehen. Dann ist unser Seufzen vorbei. Eine Lehrmeinung oder eine Lehre oder ein prophetisches Wort, was auch immer, ist dann ungesungen, wenn sie das Spannungsfeld einseitig auflösen will. Wir Menschen haben nicht gerne Spannungsfelder. Wir lösen die am liebsten hier oder hier auflösen. Dann ist die Spannung vorbei. Das ist gäbig. Das ist angenehmer. Auch bei diesem Spannungsfeld versuchen wir es aufzulösen. Und was meine ich damit? Wenn man das Spannungsfeld auf die Seite schon jetzt auflöst, das Reich von Gott ist da, dann heisst es, alle müssen immer geheilt werden. Niemand muss krank sein. Alle können Wohlstand erleben. Mit genug Vollmacht und Heiligem Geist kann man jedes Problem beseitigen. Du musst es nur richtig machen. Du musst nur richtig und genug beten. Alles ist machbar. Gottes Kraft ist uneingeschränkt verfügbar. Immer und überall. Und es blendet noch nicht komplett aus. Es hat auch etwas Manipulatives und Realitätsfremdes. Das erlebe ich so in meinem Leben. Wir gehen stark in die Richtung vom geistlichen Stolz, von geistlicher Arroganz und geistlicher Überheblichkeit, dem eben er sagt, es ist dein Problem, dass nichts passiert. Wenn man das auf die Seite noch nicht auflöst, Gottes Reich ist noch nicht da, dann heisst es, Gottes Kraft steht niemandem und niemandem zur Verfügung. Ihr lebt das manchmal im Mattenhof, dass es alte Menschen gibt, die so denken. Wir müssen uns einfach unserem Schicksal ergeben. Wir sind alles arme Menschen und warten auf die Lösung. Man darf das Grosse erst erwarten, wenn wir im Himmel sind. Es ist somit sogar unbiblisch, für kranke Menschen zu beten, weil Heilige nicht von Gott kommen können. Das geht gar nicht. Das Einzige, was wir dafür beten können, ist, dass wir es durchstehen. Hilflos und ohnmächtig, aber mit genug Kraft. Beides sind falsche Lehren, weil sie das Miteinander von schon jetzt und noch nicht auflösen wollen. Und wir wissen, das habe ich so aus dem Judentum gelernt, die Juden wissen das auch, vieles ist bei Gottes Geheimnis. Gott ist nicht nur der Vater, der nach ist. Er ist manchmal unnahbar, geheimnisvoll, nicht erklärbar. Vieles ist bei Gott ein Geheimnisse in dem schon jetzt und noch nicht auch. Ich verstehe es nicht. Aber es ist offensichtlich so, dass wir gefordert sind, in diesem Spannungsfeld zu leben. Und diese Lehre wollen aufräumen mit dieser geheimnisvollen und anspruchsvollen Spannung im Reich Gottes auf dieser Welt. Also, die dritte Kontrolllösung, ich fasse zusammen, beim Prüfen müssen wir wachsam sein. Das Spannungsfeld kann man nicht auflösen und wenn das jemand probiert, dann ist das leider falsch. Die gute Nachricht da drinnen ist, eine Ruhe und einen Frieden zu finden, im Bewusstsein, dass wir in dieser Spannung leben. Aber wir leben mit Jesus. Durch alles dadurch. Das grosse Ziel vor Augen. Ewige Gemeinschaft an einem Ort, wo wir 100% heil dürfen sein an Körper, Seele und Geist. Gott heilt immer, ich bin einverstanden. Aber manchmal hier auf der Welt und spätestens dann bei ihm sein. Seine Liebe geht viel weiter, als dass er nur unseren Körper im Hier und Jetzt im Kopf hat. Er sieht viel weiter und vieles ist uns noch verborgen. Ja, das wären sie also gesehen, die drei Kontrolllösungen. Jesus Christus als Zentrum für unseren gesunden Glauben und die komplette Offenbarung von Gott entspricht das, was ich höre, dem grossen Bild, das ich von Jesus in den Evangelien vermittelt bekomme. Zweitens die Frage nach den Früchten, die etwas hat und bringt. Nach was haben die einen Kost? Und drittens die Tatsache vom schon jetzt und noch nicht, wo nicht einseitig aufgelöst werden kann, ist das, was ich prüfe, ausgewogen, indem sie das anspruchsvolle Spannungsfeld vom Reich Gottes einfach annimmt und akzeptiert. Das soll euch sensibilisieren, wenn ihr Sachen prüft. Aber prüft auch die Prüfkontrolllösungen. Das ist ganz wichtig. Und vielleicht kommt noch ein weiterer Sinn, das wäre spannend. Aber ich glaube, dass wir mit diesen drei Aspekten in der Lage sind, das Gute zu erkennen. Und das ist ja der zweite Teil der Jahreslosung, den ich zum Schluss jetzt euch noch mal bringen kurz. Das Gute heisst nämlich auf Griechisch Kalos, wo dort genannt wird. Und das ist das schönste Wort, was es auf Griechisch gibt. Und das heisst nicht einfach gut, das heisst nicht einfach okay. Das ist ja in der Schweiz so ein Fünfer, he? Also so gut, okay, tu mal rauf, hast recht gut gemacht. Das ist nicht Kalos. Kalos ist die Steigerung von dem. Es heisst wunderschön, es heisst anziehend, sehr nützlich, angenehm, überaus brauchbar. Und im Neuen Testament, wie schön, kommt das Wort 100-mal vor, über 100-mal. Der Boden, wo der gesunde Glaube drauf wächst, ist Kalos. Der gesunde Samen ist Kalos. Die guten Früchte sind Kalos. Das Gesetz und Jesus sind Kalos. Salz ist Kalos. Und auch feiner Wein ist Kalos. Also das gute behalten und festheben heisst, das behalten, was uns als Christen schön macht. Anziehend macht. Was gut schmeckt. Der Paulus braucht Kalos häufig als Eigenschaft vom Leben und Wirken als Jüngerinnen und Jünger von Jesus. Abschließend lese ich euch die zwei nächsten Verse von Paulus im 1. Thessaloniker. Das sind die, die gerade nach dem Text kommen. Und die zeigen, dass das Wichtigste ist, dass wir das ohne Gott gar nicht können. Keine Chance. Wir brauchen Gott dazu. Und ich bin froh, hat der Paulus das geschrieben und mit dem möchte ich schliessen. Möge Gott, von dem aller Friede kommt, euch helfen, ein Leben zu führen, das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Er bewahre euch ganz und gar, damit ihr fehlerlos seid an Geist, Seele und Leib, wenn unser Herr Jesus kommt. Gott hat euch ja dazu auserwählt. Er ist treu und was er in euch begonnen hat, das bringt er auch ans Ziel. Amen.